Ihr Lieben, ich durfte ja eine Woche mit meiner Frau zusammen Urlaub machen. Und es war für mich sehr interessant. Wir sind in die Oberlausitz gefahren. Und jeden Tag wussten wir natürlich nicht, wo geht man am besten mal hin, wo geht man als Tourist und guckt am besten. Also meine Frau wollte wandern. Ja, ich eigentlich nicht, aber ich dachte, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man schon mal da ist. Und wir sind dann jeden Tag beschenkt worden, indem wir einen ganz bestimmten Ort gefunden haben, den wir nachher auf der Touristenkarte entdeckt haben. Und am letzten Tag sind wir auf einen Berg hochgegangen, eine Stunde lang richtig stark nach oben steigen. Und dann bist du oben und schaust in die Schönheit der Natur und denkst, Herr, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Du hast alles wunderbar gemacht und dann stehst du oben auf dem Berg und guckst in diese Weite hinein und kannst die Größe und die Schönheit Gottes auf einmal wieder erahnen. Und ich dachte, ich muss euch dieses Bild einfach noch so zeigen. Du siehst in den Tälern den Nebel oder die Wolken und darüber die Sonne. Ich bin kein guter Fotograf, deswegen ist es nur so anzudeuten. Aber was mir klar geworden ist, manchmal müssen wir auf einen bestimmten Berg gehen, um überhaupt nochmal eine Sicht der Dinge zu bekommen. Und eine dieser Dinge wurde mir jetzt neulich klar, als ich bei der Delegiertenversammlung der VM in Stuttgart war. Dort wurde ein Bibelvers gelesen zur Andacht für die Delegiertenversammlung. Und wie das so ist, du sitzt mal als Pastor da auf der anderen Seite und dachte, ach, die Geschichte kenne ich schon. Und während der vorne sich Mühe gab, habe ich weitergelesen. Und ich dachte, wow, habe ich ja noch nie so festgestellt, weil ich bin gewohnt, für Gottesdienstsachen, für Vorbereitung, für Predigt immer nur häppchenweise zu lesen, so einen kleinen Abschnitt. Und was dahinter kommt, das guckt man sich vielleicht irgendwann mal an. Aber ich dachte, ich gehe mit euch heute mal einen speziellen Kurs durch und kommentiere das und bleib dann bei einer Sache stehen. So, Bergwandern. Der andere Weg zur Vollmacht, habe ich das Thema genannt. Und ich starte mit euch in Matthäus 17, Vers 24 bis 27. Ich lese eine ganze Menge vor und kommentiere am Anfang nur, bevor ich richtig einsteige. Als sie, also Jesus und seine Jünger, aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen, zahlt eure Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagte, doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von dem Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und dich. Das Ganze mit dieser Tempelsteuer ging zurück auf 3. Mose, wo jeder 20-Jährige einen halben Schekel als Hebopfer und ein Sühnopfer geben sollte. Und später ist das dann wahrscheinlich im Rahmen der Inflation erhöht worden auf etwa einen Tageslohn oder auf zwei Tageslöhne, je nachdem, welche Währung man jetzt anzieht. Aber das Wichtige in dieser Geschichte ist, und ich glaube, das musste Petrus lernen, der Herr zahlt für dich das Sühnopfer. Eigentlich ganz schön, nicht? Das wissen wir alle. Ich müsste jetzt in der Gemeinde ein bescheidenes Amen hören. Okay, einige wissen, der Herr hat das Sühnopfer bezahlt. So, und unmittelbar, jetzt geht die Geschichte weiter. Wir halten nur mal diesen einen Teil fest. Jetzt geht die Geschichte einfach weiter, dort in Kapernaum, und zwar mit dem 18. Kapitel. Warum die das getrennt haben, weiß ich auch nicht, aber es geht jetzt weiter. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Königreich der Himmel? Kleiner Kommentar am Rande. Die wenigsten von uns haben Planungen gemacht, wie das im Himmel aussieht. Der eine oder andere hat vielleicht eine Sterbeversicherung, damit der Grabstein bezahlt wird. Gibt es so welche unter uns? Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Aber wer von uns denkt noch wirklich, wie plane ich für die Zeit, wenn ich hier nicht mehr bin? Ich dachte, eigentlich eine geniale Frage, die die hier stellen. Die beschäftigen sich mit der Ewigkeit. Dachte ich, Paul, mache ich eigentlich nicht. Ich denke, momentan ist hier noch ganz gut. Man kann in die Oberlausitz gehen, hat wunderbare Natur. Wir haben Frieden, wir haben Freiheit. Ich kann alleine im Wald gehen, ohne überfallen zu werden. Selbst wenn ich verloren gegangen wäre, es gab so viel Wegweiser. Klingt gar nicht. Aber wer macht sich von uns wirklich Gedanken für die Ewigkeit? Wie wird es da oben sein? Himmel oder Hölle? Das beschäftigte sie. Ich dachte erstmal Kompliment an die Jünger. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinenfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wer sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Das reicht als Predigttext, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt geht es einfach weiter mit einer weiteren Überschrift. Da steht dann bei Luther Verführung zur Sünde oben drüber. Ich habe drunter geschrieben Kindesmisshandlung, verlorene Kindheit. Es geht immer noch um die Kindschaft, es ist nicht unterbrochen. Wenn aber jemanden einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführung wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Wenn aber deine Hand, es geht immer noch um die Kinder, gemacht, um Misshandlung von Kindern, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Ich habe das früher immer nur selektiv ausgelegt. Ich habe gedacht, wenn ich mit meinen Augen, die noch nicht so geheiligt sind, hinter einer Frau herschaue und nicht auf meine Frau achte, dann lieber das Auge ausreißen, damit du in den Himmel kommst. Aber es geht hier um Kindesmisshandlung. Es geht um Kinder, die nicht bedrückt werden dürfen. Da komme ich gleich noch zu sprechen. Und dann geht es einfach weiter in den Texten. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da ist so ein Kind verloren gegangen. Was meint ihr? Jesus noch immer im gleichen Abendzug. Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eines von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Und dann geht's weiter, immer noch über die Kinder. Das Verhalten bei Sünde des Bruders, so steht's überschrieben, ich würde sagen, Streit im Kinderzimmer. Das lese ich jetzt nicht alles, das kannst du dann zu Hause nachlesen. Wenn aber dein Geschwisterchen, dein Bruder, klingt fromm, nicht? Wenn aber dein Geschwisterchen, das du dir ja nicht ausgesucht hast, sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Mutter hätte gesagt, vertragt euch wieder. Und dann geht's weiter in Matthäus 18, 21 bis 35, ein ganz langer Teil. Da nimmt Jesus viel Zeit, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Hochinteressant, es geht um die Kinderstube. Und ich habe gedacht, eigentlich haben wir ein Riesenproblem, weil die meisten von uns möchten nicht kindlich sein oder wie ein Kind sein. Aber was macht Jesus hier im Einzelnen? Er sieht die Jünger beim olympischen Gedanken größer, stärker, mächtiger. Fast immer, wenn ich Gäste hier im Gottesdienst begrüße, wenn sie Pastoren sind auf der Durchreise von Berlin und kommen hierher, eine der ersten Fragen, die immer wieder kommt, wie viele Plätze habt ihr in der Kirche? Sage ich, habe ich nie gezählt. Will ich auch nicht. Es sind viel zu wenige, die hier am Sonntag sitzen. Man könnte ohne weiteres 6 Gottesdienste am Sonntag hier nacheinander zu unterschiedlichen Zeiten machen. Dann kämen die auch auf ihr Gefühlsleben, die gerne bis 2 Uhr schlafen. Versteht ihr? Wir denken auch in unseren christlichen Kreisen weiter. Du siehst, da sind die Baptisten, die freien Evangelischen, da sind die Pfingstler, die überbieten sich darum, wie viele Gemeinden in den nächsten 20 Jahren gegründet werden sollen. Mein Hauptargument ist immer, ich sehe nirgendwo einen Bibelvers, der sagt, geht hin und gründet Gemeinden. Ich sehe, der Herr sagt, ich baue meine Gemeinde. Und wie viel Energie geht dahin, anstatt zu sagen, ich gehe dem Missionsbefehl entsprechend und suche das Verlorene und bringe die gute Botschaft vom Heil, dann entsteht Gemeinde ganz automatisch. Wir haben hier eine Verschiebung, wie es darum geht, wer ist größer, wer ist besser. Und in der Regel stelle ich das dann ja auch im Gottesdienst manchmal fest. Wer predigt besser, wer singt besser? Wir haben sofort unsere Vergleichsskala da. Geht euch das manchmal so, ach, wenn der predigt, dann schlafe ich heute mal aus. Ich hoffe nicht bei mir, wa? Ich habe dich gehört. Aber wie war das? 7 mal 70 mal, wa? Aber ich mag dir trotzdem. Versteht ihr? Wie sind wir oft eingepolt? Hier stimmt was Grundsätzliches nicht. Aber hier geht es ja noch ein Stückchen weiter. Es geht sogar um die Ewigkeit. Wer spielt da oben die erste Geige? Willst du nur auf der Wolkenbank sitzen und Luja sorg ich singen oder willst du mehr? Jesus verschiebt erstmal die ganze Denkstruktur in der weltlichen Angelegenheit. Er nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte. Das alleine war schon mal Provokation. Weil im Altertum waren Kinder eigentlich gut für die Altersversorgung. Bei uns ja auch noch so ein bisschen, aber wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass man das mit Steuern noch regeln kann, was da die Generationen nicht mehr herbeibringen können. Da revolutionierte Herr Jesus die ganze Denkstruktur der Jünger. Kinder galten nicht viel was. Die waren gut als Arbeitskräfte. Ich bin ja nur auf dem Land groß geworden und zu einer Zeit, wo die Maschinen noch nicht so da waren, aber es war absolut klar, bei jeder Kartoffelernte habe ich auf dem Feld gestanden, obwohl ich kein Landwirt war und meine Eltern auch keine Bauern waren. Ich habe mit Kartoffeln geerntet. Ich war mit dabei, wenn die Heuernte eingebracht wurde, weil der Bauer das alleine nicht schaffte. Das war Kinderarbeit. In Deutschland eigentlich verboten, aber da ohne wären wir nicht satt geworden in unserer Region. So war das damals auch. Also du hattest Kinder nicht nur für deine Alterssicherung, sondern du hattest Kinder auch als billige Arbeitskräfte. Und manchmal, wenn zu viele da waren, hast du Hunger zu leiden gehabt, weil du die Mäuler nicht satt gekriegt hast. Kinder waren also nicht so wie heute, wo du sagst, welchen Baukasten möchtest du denn zu Weihnachten haben? Chemiebaukästen sind besonders angenehm. Man kann überprüfen, ob die Flecken nachher noch im Teppich sind, wenn du sie rausgebrannt hast. Man kann die Kerzen in wesentlich helleren Lichtschein bringen. Also wer da einen Tipp braucht, Kaliumpermanganat ist die einfachste Lösung. Aber das sind so ganz, ganz wunderbare Dinge an und für sich. Wir haben da schon eine andere Verschiebung, aber damals war es ganz anders. Jesus nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, das ist absolut wertvoll, mal unabhängig von jeder geistlichen Bedeutung. Jesus sagt, gebt Acht, achtet auf die Kinder. Er fängt an, ihre Gedanken umzudrehen. Eine ganz komische Antwort. Er sagt, ihr müsst umdenken. Und als erstes stellt er dieses Kind als Muster in die Runde hinein. Wir kennen das. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir nehmen nachher den Vers wieder ernst, dass Jesus sagt, wer eines dieser Geringsten aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus spricht es ganz persönlich an, identifiziert sich direkt mit dem Kind. Deswegen ist es mir auch so wichtig, nicht als Show-Element, dass ich mit den Kindern hier am Sonntag rumalbern kann, aber dass wir wirklich sehen, diese Kinder haben ohne Leistung Sitz im Himmel. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Und du sagst, ah, die sind doch so wild. Ja, sind sie noch. Ich sag mal, wenn die alle so wären wie ich, dann wären die noch viel wilder. Du hättest mich mal als Kind erleben müssen, was Gott an mir getan hat und wie sehr ich jetzt heute kultiviert bin. Ich bin so stolz auf mich. Versteht ihr? Aber dann geht Jesus ein Stückchen weiter. Er macht nicht nur die Kulturrevolution. Wer ist der Größte? Er sagt, ihr müsst ganz praktisch umdenken. Und es fängt damit an, dass Kinder absolut wichtig sind. Ganz praktisch im Alltag. Eure Wertstellung der Kinder im Alltag muss korrigiert werden. Sehr, sehr wichtig. Aber da sagt er, ihr müsst aber auch umdenken in der geistlichen Dimension. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, also umdenkt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinenfalls in das Königreich der Himmel hereinkommen. Eigentlich eine komische Aussage. Aber ich habe halt festgestellt, je älter ich als Christ werde, umso komischer werde ich. Manchmal. Wer von euch kann sich noch an seine Kindheit erinnern, wenn es auf Weihnachten zuging? Spätestens im Oktober. Dann war klar, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Bin ich mit euch unterwegs? Ja? Ich habe die Tage gezählt. Ich war ungeduldig, ohne Ende. Wann endlich? Und meine Eltern, die waren an dem Punkt kleine Sadisten. Die haben dann am Heiligabend auf den Höhepunkt getrieben. Ich wusste, die sind in der guten Stube unterwegs. Ich konnte den Weihnachtsbaum schon riechen. Ich durfte ihn aber vorher nicht sehen. Und wir mussten in der Küche warten. Das war saumäßig blöd. Eltern können Sadisten sein. Aber was haben die gemacht? Sie haben die ganze Spannung aufgebaut, wenn die Tür endlich aufgeht und wir reinkommen. Wow! Und dann sahst du die Geschenke und dann musstest du erstmal vor der Palme stehen bleiben. Ehrlich, das war sowas von ätzend. Aber ich habe festgestellt, als Christ habe ich noch die Erwartung, dass der König wirklich kommt. Jetzt sind wir beim Advent. Oh ja, schon wieder. Aber wo ist das Jahr geblieben? Schon wieder ein Jahr rum. Mann, oh Mann. Und ich habe noch keine Zweige. Ich habe noch keinen Adventkranz. Ich habe noch nicht. Ach, und was soll ich dem schenken? Der hat letztes Mal mir so viel geschenkt. Ja. Kinder sind da ganz anders. Die erwarten was Großes. Die Erwartung ist uns verloren gegangen. Wenn ihr nicht umkehrt und wieder werdet wie die Kinder und eine Erwartung auf die Ewigkeit habt, gebt mal Acht, gebt euer Frommes auf. Das bringt ja nichts mehr. Ist zwar blöd, dann sitzt hier nur noch die Hälfte im Gottesdienst sonntags und ich predige dann zu dem Rest, aber wenn ich nicht mehr die Erwartung habe, dass Gott wiederkommt, hey, kannst du alles knicken. Das Zweite. Als Kind war ich gewisserweise unverschämt. Wenn meine Oma kam und sagte, Junge, spiel mir mal ein Lied auf der Trompete, dann habe ich das mehr oder weniger gut geschafft. Jesus, meine Freude, das war ihr Lieblingslied. Das war mein zweites Lied, was ich nach Der Mond ist aufgegangen spielen konnte. Aber da hatte ich ja so einen Gedanken. Danach drückt die einen Fünfer ab. Ein Schleimpunkt. Wenn ich so kindlich vor Gott sein möchte, komm Gott, ich singe dir jetzt mal ein Lied, aber da kommt vielleicht ein Fünfer rüber. Wenn das so ganz unschuldig käme, wäre das ja gut. Aber wir kommen heute viel zu berechnend. Wenn ich mich immer anständig benehme, habe ich immer eine pünktliche Busverbindung. Kinder sind unverschämt, wenn die kommen und sagen, hier, willst du ein Stück Schokolade? Da musst du eigentlich daneben stehen und sagen, na, wie heißt das Zauberwort? Da ist die Schokolade schon halb verschluckt. Wie bin ich als Christ? Glaube ich noch so, wenn Gott mir einen Segen gibt, dass ich den einfach nehme? Gib euch mal so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, habe ich schon mal gebracht. Ich stelle fest, je frommer wir werden, umso schwieriger wird das, wenn ich mit dir über die Taufe im Heiligen Geist spreche. Kommt jemand gerade von der Straße rein, der stellt fest, Jesus hat mich lieb, ich will alles von ihm haben, dem legst du die Hände auf, bevor die Hände drauflegen, spricht er in Zungen. Bist du 20 Jahre Christ und hast schon alles gelesen, dann hast du in der Regel eine Macke. Du hast verlernt, einfach von Gott zu nehmen. Und dann steht jemand vor dir und du legst die Hände auf und sagst, mach mal den Mund auf. Nö, der Geist Gottes muss auf mich kommen, da die Zunge bewegt wird. Ich sah, die kannst du selbst bewegen. Fang an zu reden. Ja, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht bin ich nicht gut genug. Und dann fängst du an, verschiedene Dinge abzuarbeiten, die mehr oder weniger gut sind. Was fällt das schwer? Und ich bin überzeugt, hier sitzen einige im Gottesdienst, die sich danach sehnen, die Taufe im Heiligen Geist zu bekommen, in Zungen reden zu wollen, Gott in Zungen anbeten zu wollen. Aber sie müssen umkehren oder wieder werden wie kleine Kinder und nehmen, wenn es umsonst ist, her damit. Dann isst die Schokolade und nachher, wenn Jesus daneben steht und sagt, na, wie heißt das Zauberwort, dann sagst du Danke. Und das aber in neuer Sprache. Verschissen. Merkt ihr, wie wir manchmal sind? Wir sind schon leistungsorientiert. Wer wird der Größte sein? Wir sind nicht mehr in der Lage, uns zu beschenken zu lassen, wie es kleine Kinder tun. Kleine Kinder wissen, der Papa ist der Größte. Also wenn mich jemand verprügeln wollte, konnte ich sagen, warte mal ab, mein Vater kommt gleich von der Arbeit. Hat einen gewissen Schutz bedeutet, nicht? Kinder machen Fehler. In der letzten Zeit, ich habe so oft in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen gesagt, ich habe so ein Bild bei mir im Büro an der Wand hängen, das hat meine Enkelin gemalt vor einigen Jahren. Das ist ein Strichmännchen, das sieht chaotisch schlimm aus. Aber darunter steht Opa. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufälliger Natur. Aber das ist mein ganzer Stolz, dieses Bild, dieser Picasso pur, der an meiner Wand hängt und leider jetzt immer blasser wird, weil das Papier sich... Ich finde das sowas von blöd, aber das ist so super. Ich habe ein Enkelkind, das mir ein Bild gemalt hat, absolut unvollkommen, aber das habe ich als Geschenk bekommen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Dieses kindliche Gefühl möchte ich wieder haben. Ich möchte umkehren und möchte zu diesem Punkt kommen, dass ich sage, hey, so ist es. Kinder machen Fehler. Willkommen im Club. Ein Fehler schließt nie vom Reich Gottes aus. Kinder haben auch Kinderkrankheiten, das wäre jetzt ein Thema für sich, die geistlichen Kinderkrankheiten, geistliche Masern, die sind ansteckend. Wäre für mich so ein Beispiel, eine geistliche Masern, die sehr ansteckend sind, die eigentlich in die Isolation führen müssen. Hast du mal gehört, was der über dich gesagt hat? Das ist eine faule Erbse, dem müsste man einen reinwürgen. Hast du mal gehört, das sind geistliche Masern. Könntest du geistlichen Mumps nehmen? Oder eine Blinddarmentzündung. Da musst du mal dir Gedanken machen, was du da als geistliches Bild reinlegen könntest. Das wäre hochinteressant. Du kannst eine Studie machen in der Gemeinde. Aber alle haben wir bestimmte Kinderkrankheiten und manchmal sind sie ansteckend. Das will ich jetzt nicht ausführen. Kinder zicken manchmal. Willkommen im Club. Aber Kinder probieren auch jede Menge Dinge aus. Ich weiß nicht, wie ihr wart, aber wenn ich einen Baum gesehen hatte, schaffe ich ihn oder schaffe ich ihn nicht? Ich kann mich daran erinnern, wie wir Ski gefahren sind bei uns im Siegerland. Da gab es ja nicht die Superbindung, sondern dann gab es die richtig mit so einer Feder hinten dran. Da hattest du die Chance, entweder dein Bein bricht oder die Skier bei Berg runter, nicht? Ja, du hättest mal sehen müssen, was ich für ein Idiot war, wenn ich den Berg darunter gekachelt bin mit den Sachen. Ehrlich, würde ich heute nie wieder machen, ja? Aber man, Kinder haben oft, die wollen sagen, oh, ich probiere aus. Fang wieder an, umzudenken im Geistlichen. Kinder haben auch manchmal blutige Knie. Aber ich sag dir, sie wissen, wo sie hinzulaufen haben. Die Jünger unterhielten sich ja über die Machtszenerie. Wer ist der Größte, wer ist der Beste, wer ist der Stärkste, wer wird oben am meisten herrschen? Ich habe gedacht, die meisten Christen, die gehen kaputt durch Machtspiele. Berlin hat ganz viele Christen, die mal irgendwann in der Gemeinde waren, die sagen, geh mir nur mit Kirche weg, ich gehe. Ich bin so verletzt worden von dem Pastor, von dem Gemeindemitglied. Die Gemeinde hat sich immer nur gezankt. Während meinem Urlaub habe ich die Geschichte von Theo Lehmann gelesen. Hochinteressantes Buch. Theo Lehmann war, oder ist, er lebt ja noch, aber er war in der DDR der große Evangelist. Chemnitz. Und er sagte, die Stasi in der DDR-Zeit, die hat versucht, verschiedene Dinge an den Tag zu legen, um irgendwie diese evangelistische Begabung von diesem Mann einzudämmen. Aber was der größte Erfolg war in dieser ganzen Thematik war, indem er die Pfarrer gegeneinander aufgehetzt hat. Die Stasi hat einen Pfarrer gegen den anderen ausgespielt, teilweise mit anonymen Briefen, mit lauter Lügen, dass der eine dachte, Mann, das kann gar nicht sein, mit dem setze ich mich nie wieder zusammen. Das war's. Damit war das, das große Ziel des Durcheinanderbringens. Da waren sie mitten in der teuflischen Ebene. Und ich frage mich manchmal, wie das bei uns ist, wenn wir so kämpfen. Die Machtstrukturen, die machen uns doch kaputt. Das sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt wie die Kinder. Ich hatte ja nur zwei Schwestern. Das ist ein besonderes Privileg, weil du wirst richtig zäh großgezogen. Die haben mich was geärgert. Also geh mir nur weg mit Feminismus. Das ist noch nicht aufgearbeitet. Nee. Was ich damit sagen will, in jedem Streit, der auch in der Gemeinde passiert, weil wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht auf dem Himmel, wir sind noch unterwegs, bei jedem Streit kriegst du blutige Knie. Nur die Frage ist, guckst du immer auf deine Wunde oder gehst du zum Vater und lässt diese Wunde dort heilen? Und hier stelle ich einen riesen Mango bei uns Christen fest. Wir wissen jahrelang zu erzählen, wer uns an welcher Stelle irgendwo verletzt hat. Aber wer geht wirklich zum Vater und sagt, ich vergebe, die Wunde wird geheilt und ehrlich die Hand auf und heilt. Wer macht's noch? Hier stelle ich fest, ich muss umkehren oder wieder werden wie ein Kind. Anders kann ich es nicht schaffen. Ich möchte alle die herausrufen heute, die irgend noch eine Verletzung durch irgendeine Figur der Vergangenheit haben, wo Christen Schlimmes getan haben, was wirklich stimmt, wo du vom Fahrrad gefallen bist und hast eine richtige Wunde. Ich bleibe mal in diesem Bild. Geh zu Jesus und lass dich heute heilen. Hab den Mut und geh diesen Weg. Jesus nimmt das Kind und stellt es mitten in die Runde hinein. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, wenn ihr das nicht macht, nicht wieder diese kindliche Größe annehmt, werdet ihr im Himmel nicht aufschlagen. Es ist ja eine der großen Schwierigkeiten oder Spagate, die ich als Pastor habe, wenn ich auf dem Friedhof stehe. Irgendjemand aus der Umgebung bittet, dass ich die Beerdigung mache. Natürlich mache ich das. Wenn man Menschen nicht mehr in der Trauer beistehen kann, wer sind wir dann? Unabhängig von Religionszugehörigkeit, Kirchenzugehörigkeit, fromm sein oder nicht, ich mache den Hausbesuch. Und dann wird alles rausgegraben, in der Regel in der Vorbesprechung, was die Person Gutes getan hat. Und dann denke ich mir manchmal, eigentlich reicht das ja nicht. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, euch beschenken lasst, nicht mit guten Taten argumentiert, nicht, dass ich eine Seligsprechung auf dem Friedhof machen muss. Ich glaube, es wird nirgendwo mehr gelogen in unserer Gesellschaft, was eine dramatische Entscheidung in der Ewigkeit bedeutet, wie auf dem Friedhof. Da gehst du an Grabmälern vorbei, Riesenapparate, da steht Ruhe in Frieden und ich bin mir gar nicht so sicher, ob der da unten drin in Frieden wohnt. Jesus sagt, wenn wir nicht umkehren und wieder uns beschenken lassen durch ein Freikaufen der Münze, kein Anteil. Bei Predigten ist es ja immer so die Frage, was tut Gott und was muss ich tun? Jesus schenkt die Erlösung, die ist da. Aber es steht geschrieben, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der wird in den Himmel kommen. Der wird der Größte im Reiche der Himmel sein. Das ist unser Teil. Das wird uns niemand wegnehmen können oder niemand für uns tun können. Wir hatten uns jetzt neulich in Stuttgart darüber unterhalten, wie wir in der Pizzeria saßen, wo jemand sagt, ja, ich bin Christ, ich bin getauft worden. Meine Eltern waren katholisch oder evangelisch. Da habe ich gesagt, nur weil ich in der Garage geboren bin, bin ich noch kein Auto. Ich muss eine Entscheidung treffen. Gott hat seine getroffen und jetzt muss ich eine treffen. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute wirklich in den Raum hineinrufen, wer will eine Entscheidung treffen und will wieder umkehren und will sagen, ich habe es verlernt, wirklich Kind zu sein, dass der nachher aufsteht, wenn ich sage, jetzt ist Zeit aufzustehen. Und ich will euch das sagen, eigentlich muss ich als Erster aufstehen als Pastor, weil ich immer an die Machbarkeit der Menschen glaube. Das ist gut, das ist wichtig, wir sollten nicht faul in der Ecke rumsitzen und sagen, ja mach mal. Aber die Frage ist, in geistlichen Dingen, die in der Ewigkeit eine Bedeutung haben, muss ich das Geschenk Gottes nehmen und damit umgehen. Die Frage ist, wer von euch hat heute Mut zu sagen, ich will wieder mich in die Mitte stellen lassen und will wie ein Kind sein, will das wieder kindlich nehmen, ob es die Geistestaufe ist, ob das ewige Leben, das du heute geschenkt bekommst, oder ob du sagst, ich will wieder ganz neu glauben, dass Gott mich auch versorgt. Weil das ist das Letzte, worauf ich hinweisen möchte. Ich weiß, meine Eltern haben immer für mich gesorgt. Es war bei uns zu Hause eine ziemlich arme Zeit. Manchmal war am Sonntag nicht klar, was wir Kinder am Montag zu essen bekommen sollten. Das habe ich viel später erfahren, nachdem ich schon Teenager und älter war. Da haben meine Eltern nie mit mir drüber gesprochen. Sie haben nie mit mir darüber gesprochen, was es sie kostete, Heiligabend uns Geschenke zu geben. Ich habe zwar immer gestöhnt, wenn ich eine bestimmte Jugendfreizeit oder Kinderfreizeit nicht mitmachen durfte, weil kein Geld da war. Aber eins habe ich gelernt. Meine Eltern haben immer gesorgt, dass ich genug zu essen hatte. Und dann frage ich mich manchmal, warum misstraue ich dem himmlischen Vater, dass er mich vielleicht morgen nicht mehr mit Essen versorgt? Jost Müller-Bohn erzählte eine interessante Geschichte. Er ist im Zweiten Weltkrieg gewesen mit seiner Familie als Kind. Und Er war dann in den kalten Nachkriegstagen, ich glaube hier in Berlin, wenn ich das richtig behalten habe, und sie liegen bei minus 20 Grad, Mutter und zwei Kinder liegen zusammen im Bett, weil kein Holz für die Heizung da war. Es war sowohl innen wie außen gleich kalt und man hatte seit ein, zwei Tagen nichts mehr zu essen. Und dann gräbt die Mutter oder der Bruder oder die Schwester, ich bringe die Geschichte nicht mehr ganz, aber die Pointe weiß ich noch, bringt ein Kochbuch. Und dann hat er gedacht, dieser Sadist, der liest uns jetzt Kochgeschichten vor und wir wissen nicht, was wir essen sollten. Und er sagt, plötzlich schlägt die Mutter die Bettdecke beiseite und kniet sich vor das Bett mitten in der Kälte und fängt Gott an zu danken für das Essen, was sie gleich kriegen werden. Da sagte, da haben wir gedacht, jetzt ist die Mutter durchgedreht. Sie sagt Amen, geht wieder unter die Decke und da klopft es an der Tür. Mutter geht an die Tür, macht auf. Da ist der Mann, der scharf auf die Wohnung war, der Besitzer, und wollte rein. Die Mutter will zudrücken, weil sie sagt, sonst werden wir aus der Wohnung herausgeschmissen. Aber der hat den Fuß schon dazwischen. Und dann sagt er zu ihr, ich war gerade mit einem Leiterwagen, mit einem Sack Kartoffeln unterwegs. Der ist draußen vor der Tür zusammengebrochen. Wenn die Kartoffeln nicht innerhalb von wenigen Minuten in einen Raum hineinkommen, dann sind sie erfroren, dann kann man nichts mehr mit ihnen machen. Möchten Sie Kartoffeln haben? Dann sagten der Jost Müller-Bohr, eine kurze Zeit später hatten wir einen Sack voll Kartoffeln in unserem Zimmer. Dann wurde die Puppe, die Strohpuppe meiner Schwester aufgetrennt und dann wurde ein Feuer im Ofen gemacht und dann wurden Kartoffeln gekocht. So ist Gott, der versorgt. Ich möchte das an jeden sagen, der sagt, ich weiß nicht, wie es morgen ist, wenn wir nicht werden wie die Kinder, wieder dieses kindliche Vertrauen haben. Der Herr hat mich heute versorgt, dann versorgt er mich auch morgen. Hat er mich in guten Tagen getragen, wird er mich auch in schweren Tagen durchtragen, weil er ist der Gott, der gute Vater, der mich lieb hat. Wenn ihr nicht umkehrt. Ich habe gedacht, ja, bei all meinen Sorgen, die eigentlich nichts bringen, ich muss wieder lernen, in einer anderen Dimension zu leben. Das will ich jetzt nicht mehr machen. Und Jesus schließt diese kleine Anekdote ab, indem er sagt, wer dieses kleine Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Da haben ganze Generationen von frommen Leuten ihr Herz reingegeben und haben Kinder aufgenommen. Ich möchte an dieser Stelle der Familie Dern einfach mal danken, dass sie für mich so ein Beispiel geworden sind. So eine unendliche Ermutigung. Und ich möchte euch heute zusprechen mit dem kleinen Würmchen, das ihr jetzt nochmal wieder aufgenommen habt. Ihr habt Jesus aufgenommen. Einen liturgischen Gottesdienst. Ein Christkind aufgenommen. Jesus bringt das in eine ganz tiefe Ebene. Ich möchte der Gemeinde Danke sagen, die ganzen Rabauken, die hier vorne sitzen. Ehrlich, ich kenne wenige Gemeinden, die das in solcher Liebe, mit solcher Art der Fürbitte und mit solcher Demut ertragen. Ich möchte den Kindergottesdienstmitarbeitern Danke sagen, die jetzt unten den Dienst tun. Die dreimal in der Woche Dienst tun, von den Rangern bis hin zum Team Gerda. Ich möchte Martin ermutigen, der mit Teen Challenge die Kinder betreut, die auffließt, die eigentlich in unserer Gesellschaft nur stören. Ihr Lieben, manchmal stehen wir im Gottesdienst und heben die Hände und singen einen Chorus. Das ist ein liturgischer Gottesdienst, aber wenn wir diese Kinder aufnehmen, sagt Jesus, dann nehmen wir ihn auf. Ein liturgischer Gottesdienst vor unseren Augen. Und vielleicht sollten wir wieder von diesen Kindern lernen, unverschämt, ohne Scham vor Gott aufzuschlagen. Unschuldig zu tun, bis er uns korrigiert. Vielleicht müssten wir es genießen, dass er abends an unser Bett kommt und sieht uns friedlich schlafen und sagt, na du Schlitzohr, die ganze Woche hast du irgendwie komisch gelebt, aber ich hab dich trotzdem lieb. Dass wir das mit bekommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, nicht umkehrt in dieser Richtung, wir werden nicht in den Himmel kommen. Eigentlich ganz einfach, nicht? Und doch so kompliziert. Ich möchte alle Stolzen unter uns, die meinen, wir haben's, die möchte ich heute herausrufen und sagen, hey, komm, lasst uns umkehren zu unserem Herrn Jesus, der gekommen ist, der sich selbst als Kind identifiziert. Lasst uns kommen und sagen, ich will wieder lernen, Kind zu sein. Damit Advent und Weihnachten wieder eine andere Größe gewinnt. In 14 Tagen werde ich hiermit Fortsetzung machen und werde dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, was Hand, Fuß und Auge bedeutet, die abgehackt oder rausgerissen werden sollten. Aber jetzt wäre die Frage, wer will umkehren unter uns? Den möchte ich ermutigen, vor Gott aufzustehen. Ich fände toll, wenn wir das Piano besetzen könnten oder das Lobpreisteam käme. Aber wer möchte umkehren und sagen, ich will anders leben. Ich möchte wieder die Kindgesinnung haben. Den möchte ich bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten können, dass Gott uns diese Gnade gibt, kindgemäß zu beten. Jesus. Sollte jemand unter uns sein, der bisher immer gedacht hat, ich muss ganz viel leisten, damit ich zu Gott kommen kann, damit ich einen Platz im Himmel habe, dem möchte ich ganz gezielt zu sagen, nein, du musst dich nur beschenken lassen. Sei wie ein kleines Kind. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. In der Bibel wird das als Bekehrung beschrieben, dass ich mich umkehre von meiner Denkstruktur des Leistungsdenkens zu dem Denken, ich kann mir meine Sünden nur wegnehmen lassen als Geschenk. Ich kann keine Lüge, keine Schlechtigkeit, keine Dummheit mehr ungeschehen machen. Aber Jesus kann sie zudecken. So möchte ich dich ermutigen, wenn du an diesem Punkt stehst, zu sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir und möchte dieses Leben als Kind haben. Adoptiere mich bitte. Mit dem ersten Advent 2016 soll mein Leben dir ganz gehören. Herr Jesus, ich komme zu dir. Und bitte dich, dass du in meine Wohnstadt einziehst, in mein Innerstes. Ich möchte dein Kind werden. Ich möchte dich aufnehmen. Und Herr Jesus, ich bete für uns, die wir als Heilige Sonntag für Sonntag hierher kommen, um dich zu ehren, aber oft so komisch geworden sind in unserem Glaubensleben, so kompliziert geworden sind, dass wir wieder neu mit Erwartung an deine Größe, an deine Güte, an deine Vaterschaft leben können. Ich bete wieder für die Einfachheit des Glaubens. Ich bete für die unter uns, die sich Sorgen machen um das Morgen, was alles so kommt, wie alles finsterer wird, dass sie wissen, du bist in Kontrolle, du bist da. Dass sie Sorgen über die Dinge dieser Welt die Frucht nicht weiter ersticken. Ich bete für die unter uns, die verlernt haben, die Gnade immer wieder neu für jeden Tag zu nehmen, umsonst. Dass du ganz Neues in unser Herz hineinlegst. Ich bete für die, die so verkopft sind, dass sie die Taufe im Heiligen Geist noch nicht mal mehr nehmen können, ohne an Leistungsgedanken zu denken. Herr, wir möchten umkehren und brauchen deine Gnade, dass du uns hilfst dabei.
Come home into your Father's house. Come home into His presence, child. Come home and rest in His love. House. Come home into His presence, child. Come home and rest in His love. Come home into your Father's house. Come home into His presence, child. Come home.
Während vielleicht es noch einmal gesungen wird, komm nach Hause. Da, wo du stehst, wo du sitzt, wo du bist, bet nochmal für dich persönlich ein Gebet der Umkehr. Sag, was du nicht mehr tun willst, wo du hinein neu wachsen willst, dass ich es nicht von hier vorne für dich tun sollte, sondern dass du es persönlich aus deinem Herzen gibst, dass du wieder ganz neu erlebst, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein, einen Platz im Himmel zu haben. Herr Jesus, du siehst unser Herz. Du erforschst uns, du weißt, wie wir sind, wo wir stehen. Und ich danke dir, dass du verheißen hast, wenn wir dich aufnehmen, dass du uns das Recht gibst, Kinder Gottes zu heißen. Und wir sind es auch. Und so danke ich dir für diese Gewissheit, die wir haben dürfen, in deiner Hand geborgen zu sein, dein Kind sein zu dürfen. Jesus, ich preise dich dafür.